So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Es ist ein Vorrecht, dass wir solch einen zweiten Feiertag haben, um noch viel mehr zu entdecken von der großen Gabe, die uns in Jesus gegeben ist. Wir wollen miteinander singen, kommt und lasst uns Christum ehren. Vom Lied 29, die Verse 1 bis 5. Du unser Heiland, Jesus Christus, du musst uns heute noch einmal die Ohren öffnen und die Augen, dass wir über dem Wunder deines Kommens die große Freude erleben, deinen Sieg über den Tod, das Zerbrechen aller Ketten, die uns binden, die völlige Freiheit, die du schenkst. Lieber Herr, wir kommen aus diesen reichen Tagen auch des Feierns zu Hause und so mancher Freude, die wir erleben. Doch du musst uns noch viel tiefer erquicken und aufrichten durch dein Wort. Und dann möchten wir dich heute auch bitten, dass du all die, die fragend und zweifelnd sind, über dem Geheimnis deiner Geburt festmachst im Glauben. Dass sie es wissen, du bist ins Fleisch gekommen und es ist eine Erlösung da für uns, die uns vollkommen erneuert und verändert. Und wir möchten dich auch bitten, dass alle die, die ins Leiden geführt sind und in Nöte, dass die deine Freudenbotschaft vernehmen können und getröstet werden. Lasst uns in der Stille füreinander weiterbeten.
Wir danken dir, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen.
Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 25 bis 31. Sie kennen das, dass Leute, mit denen man über das Evangelium von Jesus spricht, sich plötzlich stoßen, wenn wir in der ganz unmittelbaren Freude ein Jesuszeugnis sagen. Genau an der Stelle, da fängt der Spott an und das Gelächter. Ein paar sagen, das sei primitiver Kinderglaube. Andere meinen, das sei vielleicht nicht ganz mit der Wissenschaft vereinbar. Und das hat schon Paulus in Korinth gehört. Damals gab es eine große Denkrichtung unserer Anthroposophie ähnlich, die die ganzen Geheimnisse der Welt ergründen wollte, aber sich wehrte gegen das Wort von Jesu Kreuzestod. Und Paulus sagt nun, wenn er wollt, könnt ihr auch sagen, das war die Dummheit Gottes, die Torheit, die Dummheit Gottes, dass er sein Evangelium in die irdische Gestalt Jesu hineingepackt hat, in die anstößige Form. Aber er sagt nun von dieser Dummheit oder Torheit Gottes, die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viel Weise nach dem Urteil der Menschen, nicht viel Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, um zu Schanden zu machen, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, um zunichte zu machen, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Auch ein Herodes mit seiner ganzen Macht ist lächerlich geworden vor dem Kind von Bethlehem. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott her zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung geworden ist. Damit gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir singen nun, ich stehe an deiner Krippen hier, 28, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
Der Predigttext heute, nach der Ordnung unserer Kirche, steht im Hebräerbrief im ersten Kapitel, die ersten drei Verse. Nachdem Gott in früheren Zeiten vielfach und auf verschiedene Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er jetzt am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat Gott zum Erben des Weltalls eingesetzt, wie er auch durch ihn die Welten erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens und trägt das Weltall durch sein mächtiges Wort. Er hat die Reinigung von den Sünden vollbracht und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Hoffentlich gab es bei Ihnen keine Weihnachtsstörungen. Das ist ja immer schlimm, wenn irgendwas passiert, der Christbaum umfällt oder eine Kerze den Baum in Flammen setzt oder die Weihnachtspute anbrennt oder sich einer am Gebäck den Magen verdirbt und dann keinen Appetit hat. Solche Weihnachtsstörungen sind ja ärgerlich. Es gibt eine Weihnachtsstörung, die hat sehr viele Menschen erfasst. Ist ganz weit verbreitet. Wenn wir in der Christnacht die Weihnachtsgeschichte hören, dann sitzen unsere jungen Leute schon da und erinnern sich, wie ihnen im Religionsunterricht stundenlang die Weisheit eingebläut wurde, das seien alles alte Legenden. Mich wundert es nicht, dass in unserem Volk viele Menschen sagen, davon will ich nichts mehr haben. Die Kirche hat die größte Schuld mit daran, dass das Volk den Inhalt des Weihnachtsfestes verloren hat. Das ist eine Weihnachtsstörung. Und dann sagen sie, was soll mir denn das? Da können wir eh gleich zur Theatervorführung von Hänsel und Gretel gehen. Das ist auch ein Märchen. Hat uns auch manches Wichtige zu sagen. Wir müssen heute einmal am zweiten Feiertag drüber reden, wie es sich denn verhält mit den Berichten des Neuen Testaments. Und damit das gleich am Anfang klar ist, soll einer auch jetzt mit seinen Fragen hier vorkommen, wenn er sagt, jawohl, ich habe das miteinander verglichen, ich habe das lange untersucht, ich sehe da in der Bibel gewisse Spannungen. Das, was der Lukas sagt und das, was der Matthäus sagt, Sie müssen sehr genau hinsehen, um wirklich diese Risse und Spannungen sehen zu können, die manche meinen, sehen zu müssen. Widersprüche sind es gewiss nicht. Aber ich will das Ihnen zugestehen, dass Sie sagen, ich habe Fragen. Und ich kann das nicht glauben. Aber nicht, nur dass wir uns ein wenig das klar machen, nicht weil irgendeine archäologische Ausgrabung oder sonst ein Beweis an irgendeiner Stelle gegen den biblischen Bericht sprechen könnte, sondern letztlich, weil ich das nicht fassen kann, dass da Gott, der ewige und große Gott, in Bethlehem, in diesem kleinen Kind, da sein soll und zu uns Menschen als Heiland und Erlöser kommt. Das heißt es ja oft in den Liedern, wer mag dies Geheimnis verstehen? Das kann man gar nicht verstehen. Ganz gleich, wie intelligent Sie sind, mit oder ohne Abitur, das kann man nicht verstehen. Das geht gegen den Strich unserer ganzen Auffassung. Das wäre nur zur Klärung einmal wichtig. Ich möchte mich heute in diesem Gottesdienst gegen eine verbreitete Anschauung wenden, die sagt, es sei gar nicht wichtig, ob das historisch so geschehen sei. Das sieht so aus, wie wenn das eine Rettung der arg bedrängten Theologie wäre, indem man sagt, ach, frag doch nicht nach, die Tatsachen sind ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, vertrau Gott. Vertrau doch Gott, das ist doch viel wichtiger. Was brauchst du, Jesus? Und das kommt wirklich so befreiend. Ist das nicht so, dass die Menschen doch eh nur Gott, dem Vater, glauben müssen? Dann können wir doch, wenn das mit Jesus so eine komplizierte Sache ist, doch ganz schön auf ihn verzichten. Dann lassen wir das eben auf der Seite und gehen unmittelbar zum Vater, so wie es die alten Vernunftaufklärer vor 200 Jahren uns schon geraten haben. Und dann geht es nur noch um das menschliche Humanum in der Ethik. Lebe doch verantwortlich in der Gesellschaft für heute. Ist das nicht das Christentum unserer Tage? Das ist tatsächlich das leere, kraftlose Christentum in vielen unserer Mitbürger, wo man mit Jesus nichts mehr anfangen kann. Und ich habe mir als Thema heute über diese Predigt geschrieben, ich sehe dich, Jesus Kind in der Krippe, mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Das ist unser Bibelchristentum, von dem wir nicht lassen wollen und nicht können. Und weil ich denn nicht weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Ich möchte mit meinem ganzen Glaubensleben nur das eine Geheimnis fassen und weiter will ich nie eine Lehre von Gott verstehen können, weil ich sie eh nicht fassen kann. Nur das, was mir in Jesus Christus geoffenbart ist. Und das sagt auch unser Abschnitt hier im Hebräerbrief, dass in Jesus die Mitte der Offenbarung Gottes da ist. Das, was Gott enthüllt hat, Gott kann man nicht sehen. Das, was Gott uns kundtut, hier ist das Einzige, was der Mensch wissen kann. Anderes kann er nicht wissen. Anderes sind Spekulationstheorien, aber weiter nicht. Darum zuerst möchte ich über Jesus reden, Gott zum Anfassen. Gott zum Anfassen. Vor ein paar Jahren hat ein bekannter kirchlicher Publizist, der sich einen großen Namen gemacht hat, indem er die kritischen Ergebnisse der Theologie einem weiten Publikum veröffentlicht hat, hat er aufhorchen lassen, indem er gesagt hat, vielleicht schweigt heute Gott. Irgendwo hat man ja in diesem ganzen Strom unseres protestantischen Lebens nach dem Krieg auch gemerkt, dass da zwar viel aufgebauscht war, aber wenig neues Leben aus Gott. Und es war merkwürdig, dass jener berühmte Mann selbst das so ausdrückte. Vielleicht schweigt Gott. Wir reden über ihn, es werden Tagungen auf Akademien veranstaltet, Vorträge von den Kanzeln wird verkündigt, aber Gott selber schweigt. Das ist das Schwere, wenn Sie hineinhorchen in die Religionen der Welt, in den Hinduismus, in den Buddhismus, der ja nur das Nichts als das höchste Ziel kennt, das Schweigen Gottes. Selbst im Islam schweigt Gott. Shiva tanzt, Buddha schläft. Und wir sagen, unser Gott redet. Er redet, aber er redet nicht durch irgendwelche, so wie heute manche hoffen, durch irgendwelche übersinnlichen Erlebnisse, die denken, durch ihre Träume vielleicht noch mehr von Gott erfahren zu können, durch wunderbare Visionen, die zusätzlich ihnen neue Weisheiten erschließen. Nein, Gott hat ausschließlich geredet und redet durch seinen Sohn Jesus. Und wer diesen Sohn Jesus auf die Seite schiebt, der hat nur noch das Schweigen Gottes. Der ist allein und starrt auf sein Ich und redet von seinen frommen Gedanken und von seiner religiösen Erfahrung, aber er hat kein Reden Gottes mehr. Nachdem Gott vor Zeiten auf mancherlei Weise geredet hat, hat er am letzten geredet durch den Sohn. Da spricht der Hebräerbrief ja zu diesen Judenchristen, die noch so erfüllt waren von den großen alttestamentlichen Ordnungen des Gesetzes. Es muss ja ein Erlebnis gewesen sein, diesen Tempelgottesdienst mitzufeiern. Und auch diese Reinheitsvorschriften waren ja so lebendig. Wir haben wieder im April einen Vortrag von Alfred Burchardt bei uns, wo uns noch einmal das erklärt, wie ein Jude mit dem Gesetz Gottes lebte, wie er sich diese Kapseln um den Arm gebunden hat und wie das gleichsam so war, dass er sich unter diese Zucht Gottes stellte. Und da haben diese Judenchristen gesagt, da hat doch Gott zu uns gesprochen und das ist ja wirklich so, durch die Propheten, durch das Gesetz, durch die ganzen Ordnungen, wir müssen das doch alles haben. Aber der Hebräerbrief sagt, noch viel größer ist das ganze Reden Gottes in einem zusammengefasst. Das, was wir vorher nur schattenhaft in den Ordnungen hatten, umrisshaft, ist jetzt ganz neu in Jesus gültig geworden. Das müssen Sie auch wissen, wenn Sie immer wieder fragen, warum nehmen wir das Recht her, gewisse Reinheitsvorschriften des Alten Testamentes außer Kraft zu setzen. Durch Jesus, der uns die ganze Reinheit unsere Augen und Sinne und Gedanken des Herzens will. Das ist das letzte Reden Gottes. Und er redet hier auf eine deutliche Weise mit uns. Wenn genau das Gleiche der Johannes in seinem Evangelium sagt, da war das Wort und Gott war das Wort und das Wort ward Fleisch, dann möchte er ja sagen, dass Jesus all das, was Gott je gesagt hat, zusammenfasst. Und Jesus konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn Sie den Blick auf Jesus richten, dann haben Sie die schönste Lehre von Gott. Eine andere brauchen Sie nicht mehr. Da sehen Sie ihn in seiner Liebe und Güte, in seiner Treue und Freundlichkeit. Das, was man gar nicht in Sätze fassen kann. Die ganze Person Jesu ist das komprimierte, kompakte Wort Gottes. Das ganze Alte Testament bestätigt in Jesus und erfüllt und in Kraft gesetzt. Sie wissen das ja schon damals, wie Jesus über diese Erde ging, die Schriftgelehrten, just die Leute, die die Bibel kannten, am meisten Probleme bekamen mit Jesus. Sie waren ganz verrückt und ärgerlich und wild und haben sich gegen Jesus gewehrt und haben ihn bekämpft. Und haben gegen ihn gesprochen, weil sie das nicht verstehen konnten. Aber da verstehen sie erst, was Gott will mit seiner Offenbarung, mit seiner Enthüllung. Er will das Wissen der Menschen demütigen. Gott macht zunichte, was ist. Am Weihnachtstag wird eine ganze Theologie gedemütigt. Es mag in unserer Welt große Leute geben, Philosophen, die uns über Gott viel erzählen können, über Gott die Tiefe des Daseins und So-Seins und der Existenz im Besonderen. Und Gott demütigt die ganze Philosophie, indem er das tut, was Menschen gar nicht verstehen. Er kommt einfach in diesem Kind in diese Welt. Und alle Theorien über Gott sind plötzlich nicht mehr gültig, weil Gott ganz anders ist, sogar ganz anders als die jüdische Religion. Sie haben sich gestoßen an der Sünderliebe Jesu. Das passt in ihr Bild nicht hinein. Dass Gott so ein barmherziges Denken hat, das haben sie nicht verstanden und haben sich gestoßen an ihm. Ich wollte heute an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag Ihnen sagen, das ist das Schöne in der Weihnachtsgeschichte Jesu, dass das natürlich ein verlässlicher Bericht ist. Es gibt überhaupt keinen Beweis, um nur ein Wort dieses Berichtes anzuzweifeln. Lassen Sie die Menschen reden, was sie wollen. Sonst ist doch so, dass der Jesus ins Fleisch gekommen, geboren, dort in die Krippe gelegt, die ganze stolze Denkwelt der Weisen und Gelehrten und Theologen außer Kraft setzt und demütigt. Was wissen Sie denn? Nur das sollten wir heute lernen. dass wir nie uns versteigen in jene kühnen Gedankenbilder, wo wir sagen, ich möchte mal über Gott nachdenken, ich stelle mir Gott so vor, wie wenn das irgendjemand interessieren könnte, wie wir uns Gott vorstellen. Es wird einmal am jüngsten Tag ein großes Gelächter sein über die dicken Folianten, die geschrieben wurden, über Gott, wenn wir ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Und manche der Kinder und der schlicht Glaubenden, die an der Krippe standen, haben mehr begriffen als viele der Weltweisen vom Geheimnis Gottes, weil Gott sie hier offenbart hat. Und wenn wir unseren jungen Theologiestudenten etwas mitgeben wollen, dann dürfen sie alles forschen. Bloß, sie sollen das nicht verlieren, dass sie am Ende selbst dastehen können vor der Krippe und sagen, da bist du geoffenbart im Fleisch, Herr. Das ist das Geheimnis. Wo es eine Theologie gibt, die den Gottessohn Jesus nicht mehr bekennt, ist sie leer. Hat sie uns nichts mehr zu sagen. Die paar Moralsprüche, die können wir uns auch aus anderen Religionen borgen. Wo sie den Gottessohn, der offenbart die Herrlichkeit Gottes, der Abglanz Gottes im Fleisch, da steht es, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Abbild des Wesens Gottes, wo das nicht mehr in der Krippe hervorkommt, ist es leer und arm, beten wir Jesus an. Das ist das schlichte Kennzeichen des Bibelglaubens. Ob man zu Jesus beten kann. Jetzt einen zweiten Punkt. Das erste war wichtig, Gott zum Anfassen. Ganz nah, wieder alle Vernunft. Die ganzen Denkgebäude außer Kraft gesetzt. Da liegen die herrlichsten Gaben. Da liegen die herrlichsten Gaben. Es wird in der Weihnachtsgeschichte erzählt, dass die Hirten gekommen seien und ihre Gaben niedergelegt haben und auch die Magier aus dem Osten kamen und brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es war ja etwas töricht. Sie haben sehr menschlich gedacht, wir schenken einander etwas, um uns Freude zu machen. Aber kann man eigentlich Jesus etwas schenken? Wir machen es auch immer wieder so, sobald Jesus uns ruft oder in diesen Weihnachtstagen, da kommt bei uns spontan der Entschluss, jetzt möchte ich Jesus auch was versprechen, jetzt möchte ich ihm ein Gelübde geben und sagen, dass ich ihm ganz neu und treu dienen will. Das ist schön, wenn wir solche Entschlüsse fassen. Aber ob wir da immer aus unserem Bauchladen so ein bisschen was verkaufen sollten und sagen, da habe ich ein paar gute Werke, das ist ja nicht passend. Es geht ja an Weihnachten um was ganz anderes. Dass der Jesus, der geoffenbarte Gott im Fleisch, uns etwas schenken will. Er ist überreich. Und darum bin ich so froh für dieses Schriftwort. Gott hat ihn zum Erben des Weltalls eingesetzt. Noch einmal, das sind die Grundfesten unseres christlichen Glaubens. Daran kann man nicht rütteln. Dass Jesus der Herr ist, der die Welt geschaffen hat. Dass ihm der Vater alles übertragen hat. Der liegt jetzt nur in Windeln gehüllt in der Krippe. Was kann der mir denn schenken? Zuerst kann er mir eine Entdeckung schenken, die die ganzen Theologen und Philosophen alle nicht machen, die die Menschwerdung Gottes in Jesus leugnen. Wissen Sie welche? Dass mein Leben ein armes Existieren ist. Das sehe ich erst da, wie Jesus als Baby nur mit Windeln bedeckt in der Krippe liegt. Die Weihnachtsgeschichte ist so reich mit ihren Gaben, die sie mir schenkt. Und daran fehlt es bei den großen Geistern, die oft das Tollste philosophieren über die Größe Gottes, dass sie nichts mehr sagen können über das Elend der Sünde. Vielleicht ist das auch eigen einer Kirche, die zu allen Problemen der Welt noch einen Friedensratschlag geben kann, die auch noch in die Welt hinaus posaunt, was man sozial tun muss, aber offenbar kann sie selber auch nicht tun. Die Weihnachtsgeschichte gibt uns gar keinen Ausweg, dass wir da uns erheben können, sondern das ist doch gerade die Mitte, dass wir beschenkt werden. Schau an, wer du selber bist. So nackt und bloß, das ist das arme menschliche Leben, nur in Stroh gelegt. Und wenn wir unsere Kinder auf schöne Kissenbetten und in nette Stubenwägelchen legen, es ist das Gleiche, wie Kinder in Armut und Blut geboren werden und Schwäche, bangen um ihr Leben. Ist das nicht groß? Das schenkt er mir. Und er schenkt mir noch viel mehr, die Reinigung von den Sünden. Das ist das Zentralthema Jesu, des Kindes in der Krippe. Die anderen sagen, das sei nicht mehr die Frage des modernen Menschen. Wie selten zuvor zerbricht der Mensch heute an seiner Schuld. Was spielt sich denn ab bei diesen vielen seelischen Bedrückungen, die uns nicht mehr fröhlich lachen lassen? Er reinigt uns. Er ist zu Menschen gegangen. Das kann Jesus vollmächtig und gültig tun. Vergeben und vergessen machen. Das, was Schuld war. Und er ist der Erbe über alles. Er spricht das sündigen Menschen zu. Du bist ein Kind Gottes. Wenn Sie das wegnehmen, das Kind in der Krippe, Jesus, geoffenbarter Gott, ewiger Gottessohn, ins Fleisch gekommen, dann haben Sie keine Vergebung und keine Versöhnung mehr. Da muss ich Ihnen jetzt das eine sagen, dass das ja im ganzen Dienstleben Jesu darauf zuläuft, dass er ans Kreuz geht und mit seinem Leben dient und es hergibt als ein Opfer für mich. Und dann zerbricht er den Tod vor mir. Darin steht das Evangelium, dass Jesus allein dies geben kann. Keine Kirche und kein Pfarrer hat von sich aus das Recht, irgendeinem Menschen zu sagen, nimm's nicht so schwer. Wir können keine Seelsorge treiben. Kein Pfarrer hat das Recht, an einem Grab irgendein Trostwort zu sprechen, wenn es nicht in Jesus, dem Gottessohn, gesprochen ist. Und wo Sie den wegnehmen, dann sollten wir die Türen schließen, den Betrieb dicht machen, weil wir keine Vollmacht mehr zum Reden haben. Sie steht nur in dem, der die Reinigung der Sünden bewirken kann, in keinem anderen. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Das soll mein dritter Teil sein. Gott zum Anfassen. Da liegen die herrlichsten Gaben in ihm. Seine Herrschaft hat kein Ende. Er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ich möchte über Gott gar keine Theorien mehr kennen. Und darin unterscheide ich mich von allen, die mir große Lehren auch entwickeln können über jene speziellen Geheimnisse christlichen Glaubens. Ich möchte keine kennen, die man nicht von Jesus Christus, dem Gottessohn, her so deuten und so nennen muss. Er ist die Offenbarung. Und alles, was wir auch denken, sollten wir durch Jesus hindurch denken. Und das macht dann in unserem Glauben aus, dass Jesus plötzlich an die zentrale Stelle unseres Denkens kommt. Er dient uns, er kommt uns so nahe und hilft uns, und dann merken wir erst, wie er uns täglich umgibt, wie das unser ganzes Christentum ist, dass wir mit Jesus reden am Tagesanfang und abends, bevor wir einschlafen, dass wir die Sorgen auf ihn legen und dass wir unsere Angehörigen bitten, in unserer letzten Stunde für uns zu Jesus zu beten und uns in die Hände Jesu, des Gottessohnes, zu befehlen, weil er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Ich möchte eigentlich fragen, mit welchem Recht können Menschen diese biblischen Berichte plötzlich in das Reich der Legenden verweisen? Vielleicht wissen Sie, dass die Theologen ja ursprünglich mit diesem Wort nichts Negatives meinten, aber so hell hätten sie eigentlich auch sein können, dass sie merken müssen, dass sich damit etwas anderes verbindet. Wer kann hinstehen und sagen, das war nicht so? Wer steht gegen das Zeugnis der Apostel, der Zeugen des Neuen Testamentes? Und das Evangelium lief in einem riesen Flächenbrand durch das damalige Römische Reich. Der Herr Jesus bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Ich möchte Ihnen heute nur sagen, dass Sie sich entscheiden müssen in Ihrem Glauben, ob Sie an Jesus, Ihren Herrn, wirklich glauben. Oder ob Sie das mit allen Klauseln versehen und sagen, nur soweit das in meinem Kopf möglich ist. Ich möchte schließen mit dem Hinweis, dass heute ja der Stephanustag auch mitbegangen wird. Von alters her haben die Christen sich daran erinnert, dass das Martyrium dazugehört, wenn man Zeuge Jesu ist. Und Sie wissen auch, was das heute bedeutet, wenn ein Christ sich in Libyen zu Jesus, dem Gottessohn, bekennt. Haben Sie schon einmal bei einem Muslim über den Gottessohn Jesus gesprochen? Dann schämen wir uns, dass es in der ganzen Muslimwelt mit 900 Millionen Menschen weniger Missionare gibt als für die unerreichten Stämme in Alaska. 900 Millionen Menschen, das ist die Missionsaufgabe. Und eine glaubenslos gewordene Christenheit ist die Missionsaufgabe, der wir wieder Jesus, den Gottessohn, verkündigen, ins Fleisch gekommen. Er, der ewige Gott und Herr. Wir denken heute Morgen an die 4000 bekennenden evangelikalen Christen von Ho Chi Minh Stadt, die sich heute nicht zum Gottesdienst versammeln dürfen, die auseinandergetrieben sind. Und wir wissen nichts von den Christen in Nordkorea. Vor ein paar Tagen war ein Leiter der Wycliffe-Mission bei mir und er sagte, in den Guerilla-Gebieten Südamerikas darf kein Missionszeugnis mehr laut werden. Warum denn? Weil das der anstößige Punkt der Christusbotschaft ist. Sie müssen nur wissen, was Sie haben. Der Trost im Leben und im Sterben, die Kraft, die Sie allein aus Ihrer nichtigen, vergänglichen Existenz rausziehen, Jesus, der Gottessohn. Keine Lehren, keine Appelle, keine neuen Gesetze, sondern Heiland, der in Ihr Leben kommt und der Ihr Leben verändert. Dann wollen wir stehen bleiben an der Krippe und sagen, ich sehe dich mit Freuden an. Das ist meine Theologie. Und kann mich nicht satt sehen. Amen. Wir singen nun vom Lied 33, dem schönen Weihnachtslied, Jauchzet ihr Himmel. Wir singen die Verse 3, 4 und 7.
Thank you.
Wir wollen beten.
Herr Jesus Christus, das ist deine Gabe, auch unser Verstand und unser Begreifen und Denken. Und doch machst du die Grenzen vor deiner göttlichen Vernunft so klar, Grenzen, die wir nicht überschreiten, brauchen und können, ohne uns lächerlich zu machen. Da lass uns stehen bleiben vor deinem wunderbaren Geheimnis, deiner Menschwerdung, dass es dir gefallen hat, unser Fleisch und Blut anzunehmen. Herr, es ist uns leid, wo wir so oft gemeint haben, Schulmeister deines Wortes zu sein, wo wir uns über 2000 Jahre hinweggesetzt haben und die Exaktenberichte deiner Zeugen kritisieren meinten zu müssen. Vergib uns diese Schuld, Herr. Dein Wort ist größer, als wir ahnen, und wir haben es so oft erlebt, wie durch dein Wort du heute redest, selbst die Mauern der Gottlosigkeit durchdringst. Dein Wort ist lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Dein Wort ist wahr und gewiss. Dir sei Dank, dass wir einfach in großer Ehrfurcht vor deinem Wort stehen dürfen und vor den Berichten deiner großen Wundertaten. Und wir möchten dich auch für die bitten, die im Studium der Theologie als Lehrer oder Studenten mit deinem Wort berufsmäßig umgehen, dass du ihnen diese Ehrfurcht immer wieder neu zeigst vor deinem Wort und auch uns. Doch dürfen wir dich auch bitten, erbarm dich der zweifelnden und der fragenden Menschen. Gib auch uns Weisheit, wie wir mit ihnen reden können, auch mit der jungen Generation, dass sie an dich glauben. Und wir möchten dich bitten, dass in deiner Christenheit eine Umkehr geschieht, in der Behandlung deines Wortes, ein Neuanfang, dass wir wieder ganz neu dich erkennen, die Mitte unseres Glaubens und Lebens. Wir wollen dich heute auch bitten für alle, die um des Zeugnisses von dir willen ins Leiden geführt sind. Gib ihnen Freimut, auch dort, wo wir die Gemeinde nicht kennen und nicht wissen, ob es überhaupt Gemeinden gibt in Saudi-Arabien und Jemen und wo auch immer. Erbarm du dich deiner Gemeinde und stärke du die, die dir vertrauen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können stehen bleiben. Das Opfer heute ist für unsere Arbeit Hilfe für Brüder bestimmt. Und für dieses, was jetzt im neuen Jahr uns so bewegt, diese Aussendung von Fachkräften, sind zufällig die Münzemeis vielleicht heute hier, nicht gerade hier, und Ulbach, die zwei, die nach Äthiopien sollen, die warten jetzt nur noch auf das Visum, um dann als Landwirtschaftsleute hinauszugehen und dort zu helfen in der Hungersnot. Und dann wollte ich noch sagen zum Mitfreuen, unsere lieben Radmanns haben ein Kind bekommen in der Christnacht. Das freut uns sehr. Sie haben ja auch mitgelitten, als das einzige Kind von Radmanns ganz plötzlich gestorben ist durch eine unheilbare Krankheit. Und dann die Ärzte sagten, sie dürften gar keine Kinder mehr bekommen. Dann freuen wir uns auch mit über solche Zeichen der Güte Gottes in unserem Leben. Die Gottesdienste in den kommenden Feiertagen, die kennen Sie immer nur 9.30 Uhr und dann liegt der orangene Zettel hinten für die Zeit dann vom 12. Januar ab und am Silvesterabend um 18 Uhr, das Abendmahl ist selbstständig im Anschluss an den Abendgottesdienst um 18 Uhr am Silvesterabend. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.